Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich habe den Frauen, die mit mir inhaftiert waren, gesagt, malt euch die Lippen rot an. Und heimlich hat sich eine nach der anderen mit meinem Lippenstift geschminkt. Und auf einmal hatten wir alle rote Lippen und haben gesagt, wir sind die Rotschnäbel. Und solange wir inhaftiert bleiben, bleiben auch die Lippen rot angemalt.
Der Protest in Nicaragua gegen die Regierung von Daniel Ortega ist ziemlich kreativ. Lippenstift, blau-weiße Luftballons und Jogginganzüge gehören zum Outfit der Protestierenden. Alles kommt zum Einsatz. Wir sprechen heute in der Weltzeit über die politische Situation in Nicaragua und über die originellen Protestformen im Land. Ich bin Ellen Hering und mit mir im Studio ist Burkhard Birke. Der kommt gerade aus Nicaragua zurück. Burkhard, ist denn aus den Rotschnäbeln tatsächlich so etwas wie eine Bewegung geworden?
In der Tat war das eine ganze Zeit lang die originellste Form des Protestes und viele Menschen, auch Männer, haben sich eben die Lippen rot angemalt, weil eine Ex-Guerillera, als sie nach einer Demo festgenommen wurde, im Gefängnis beschlossen hat, ich male mir die Lippen rot an, meine Mithäftlinge auch. Und das nehmen wir als Zeichen des Protestes. Aber es gibt auch andere Formen. Als es neulich so sehr geregnet hat in Managua, hat man kleine Papierschiffchen gebaut, hat dann draufgeschrieben, Ortega muss weg, und hat die dann durch die Straßen, die dann zu Flüssen wurden, hat man die fahren lassen. Auch das war eine Form des originellen Protestes.
Nicaragua, das war in den 80er Jahren einmal ein Sehnsuchtsort für viele Linke. Inzwischen ist es eher ein Ort zum Gruseln, denn der Mann, der damals den Diktator verjagt hat, ist heute selber einer. Daniel Ortega, Ex-Guerillero, hat im Frühsommer die Proteste gegen seine Regierung gewaltsam niedergeschlagen. Über 500 Tote soll es nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen gegeben haben. Und danach wurden Demonstrationen grundsätzlich verboten. Jetzt scheint es ruhig zu sein. Burkhard Birke war gerade in Nicaragua. Trügt der Schein?
Es ist eine gespannte äußerliche Ruhe, die herrscht, und im öffentlichen Straßenbild tauchen immer wieder sandinistische Gruppen auf, die zum Beispiel dann die Kreisel von Verkehrsrouten besetzen oder im Straßenbild zu sehen sind. Man vermutet, dass die da eigentlich hingekarrt werden. Statt arbeiten müssen sie dann halt Fahnen schwenken und für die Regierung die Fahne hochhalten sozusagen. Äußerlich ist es ruhig, aber viele Leute müssen sich einfach verstecken, haben Angst davor, willkürlich festgenommen zu werden. Und in den sozialen Netzwerken tauchen auch immer wieder dann Szenen auf von Vermummten, die irgendwelche jungen Leute dann einfach mitschleppen in Jeeps, und die jungen Menschen verschwinden dann entweder im Gefängnis, verschwinden ganz oder tauchen total krankenhausreif geschlagen wieder auf.
Spielt sich das alles in Managua, in der Hauptstadt, ab oder auch auf dem Land?
Nein, überall. Also ganz Nicaragua, sämtliche größeren Städte waren ja von den Studenten und der Protestbewegung damals praktisch verbarrikadiert worden. In Städten wie León oder in Granada oder in Masaya waren hunderte von Straßensperren errichtet mit irgendwelchem Gerümpel, was man gerade so gefunden hatte. Die Universitäten im ganzen Land waren besetzt und es herrschte wirklich eine Art Ausnahmezustand, der natürlich auch wirtschaftliche Spuren hinterlassen hat.
Und war es jetzt eigentlich schwierig, mit Oppositionellen sprechen zu können? Haben die Angst?
Teils, teils. Die Leute sind sehr, sehr mutig, aber es gibt natürlich Leute, die Angst haben. Angst haben, direkt festgenommen zu werden. Das ist insbesondere der Fall bei Studenten. Also ich hatte mit einigen Studentenführern, die als Rädelsführer aus Sicht der Regierung galten, Termine, und die wurden kurzfristig abgesagt, weil die einfach im Versteck waren und nicht rauskamen, weil in der Nähe Polizei patrouillierte, auf der Suche nach ihnen offenbar. Und ich hatte auch einen Termin mit einem Priester, der plötzlich untertauchen musste, weil er bedroht wurde. Und so kam das Interview nicht im ersten Anlauf zustande.
Die katholische Kirche ist ja auch in Nicaragua schwer unter Beschuss. Dazu mehr in dem ausführlichen Bericht, den wir jetzt hören, über die Situation in dem mittelamerikanischen Land. Und dort gibt es, Burkhard, du hast schon vorher gesagt, außer der Opposition natürlich auch noch diejenigen, die dem Präsidenten Daniel Ortega weiterhin treu die Stange halten. Und damit beginnt der Bericht.
Wir unterstützen die gute Regierung, die vom Kommandanten Daniel Ortega.
Das ist die Regierung, die sich mit den Arbeitern solidarisiert und unser Land nach vorne gebracht hat.
Die schwarz-rote Fahne der Sandinisten schwenken, steht Anna mit einer Gruppe Genossen auf der Grünfläche eines Verkehrskreisels in Managua. Die Sandinisten zeigen Flagge. Sie signalisieren, wir sind wieder da, wir haben die Hoheit der Straße zurückerobert. Von den Gegnern der Regierung Ortega, die noch vor wenigen Wochen das Stadtbild Managuas bestimmten, ist weit und breit nichts zu sehen. Ob die Gruppe auf der Verkehrsinsel angekarrt wurde oder freiwillig hier ist, lässt sich nicht ausmachen. Anna weicht der Frage aus. Die offizielle Stellungnahme der Regierung hört sich indes so an.
Paz, Tranquilidad recuperada.
Ruhe und Friede ist wieder eingekehrt nach einem gewaltsamen Putschversuch gegen eine legitim gewählte Regierung.
Für Nicaraguas stellvertretenden Außenminister Walter Agienschke ist klar, wer den bis 2021 gewählten Präsidenten Daniel Ortega zum Rückzug zwingen will und damit die Schuld an der Misere, den Toten und der Gewalt hat.
Eine kleine radikalisierte Gruppe bestehend aus teils militärisch ausgebildeten Politikern und einigen Leuten, die den Krieg in den 80er Jahren auf Seiten der Contra mitgemacht haben, hat im Nichtregierungsbereich Leute organisiert und bewaffnet.
So rechtfertigt die Regierung Ortega das gewaltsame und blutige Vorgehen gegen die vermeintlichen Putschisten. Eine absurde Argumentation für die Opposition.
El detonante del principal que generó también el movimiento y el estallido.
Hauptauslöser der Protestbewegung war die Unfähigkeit des Staates, den Brand in dem Naturpark in Yumay unter Kontrolle zu bringen. Und später die Repression, mit der gegen diejenigen vorgegangen wurde, die dagegen demonstrierten.
Sagt indes Amaro Ruiz, Sozialaktivist und Vorsitzender der Fundación del Río im Süden des Landes. Der Vorfall mobilisierte vor allem die ländliche Bevölkerung und Studenten. Am 18. April kündigte die Regierung dann noch eine Rentenkürzung und eine Beitragsanhebung in der Sozialversicherung an. Die brachte zunächst die Rentner, dann die Studenten und andere Bürger auf die Straße. Die Reform wurde zwar zurückgenommen, die Proteste freilich blieben. Es war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Seit 2007 regiert Präsident Daniel Ortega ununterbrochen. Die Opposition sprach nach der letzten Wahl von Wahlbetrug und wirft ihm und seiner als Vizepräsidentin agierenden Ehefrau Rosario Murillo persönliche Bereicherung und Korruption vor. Überall im Land wurden die Universitäten besetzt und Barrikaden errichtet, die später von Sicherheitskräften und bewaffneten, vermummten Zivilisten, mutmaßlichen Paramilitärs oder Polizei in Zivil, gewaltsam geräumt wurden. Die Studentin Valeria erinnert sich.
Ja, ich bin in den Schock, cuando para mí era normal.
Ich war schockiert, dass es normal wurde, die Toten zu zählen, nach dem Motto, heute sind es 4 oder 6. Ich verfiel in Panik. Es kann doch nicht normal sein, Leichen zu zählen.
Valeria musste fliehen, ist im Ausland. Andere, wie Max, leben im Untergrund, in der täglichen Angst festgenommen und im berüchtigten Chipote-Gefängnis gefoltert und misshandelt zu werden.
Viele der Studentenführer und Demonstranten der Bewegung für Gerechtigkeit und Demokratie in Nicaragua, die auch den Abgang des Präsidentenpaares Ortega Murillo wollen, mussten untertauchen, um in diesem System der Einschüchterung, Verfolgung und Belagerung am Leben zu bleiben.
Der Politikstudent Max gehört der Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, der Zivilallianz für Gerechtigkeit und Demokratie, an. Die Allianz ist zum Sammelbecken des Protestes geworden, vereint unter anderem Vertreter der katholischen Kirche, der Frauenbewegung, Unternehmer und viele einstige Weggefährten Ortegas, die früher gegen Somoza und nun gegen den ehemaligen Anführer der Sandinisten kämpfen, gegen den neuen Diktator. Monica Baltonado war Guerillera der Sandinisten und arbeitete früher in leitender Funktion im Präsidialamt bei Ortega.
Se parece mucho a Somoza, pero en algunas cosas, fíjate que lo he visto hasta peor.
Er ähnelt sehr Somoza. In mancher Hinsicht ist er sogar schlimmer. Mehr als 500 Nicaraguaner umzubringen, junge Männer und Frauen schlimm zu foltern, sie zu vergewaltigen. In nur 4 Monaten. In 10 Jahren der Diktatur von Somoza gab es nicht solche Grausamkeiten.
Die Bilanz, die Menschenrechtsorganisationen ziehen, ist erschreckend. Je nach Organisation und Erhebung zwischen 320 und 528 Tote, bis zu 4000 Verletzte, hunderte Menschen, die verschwunden sein sollen und viele Inhaftierte.
568
Gefangene gibt es momentan und sie werden unmenschlich behandelt. Sie dürfen kein Tageslicht sehen, keine Briefe schreiben und dürfen einmal pro Monat Besuch bekommen, wenn das Regime es erlaubt. Es gibt Häftlinge, die haben erst nach 45 Tagen oder zwei Monaten Besuch empfangen.
Daniel Esquivels Frau, die Aktivistin Irlanda Jerez, ist eine der Festgenommenen. Natürlich streitet die Regierung die Zahl ab, es gäbe nur 372 Gefangene und die seien allesamt Kriminelle. Die Zahl der Toten rund um die Proteste beziffert sie auf 200. Fast täglich werden Personen festgenommen, es läuft eine erbarmungslose Säuberungsaktion auf den Straßen, während die Vizepräsidentin und Ehefrau Ortegas der Versöhnung das Wort redet. Rosario Murillo letzte Woche im Radio.
Estamos por concluir esta semana.
Wir werden noch in dieser Woche die Befragung zu einer Politik der Versöhnungs- und Friedenskultur in unserem Land abschließen. Diese Befragung soll in Vorschläge münden, die wir dem Parlament vorlegen und dann in Gesetzesform gießen. Alles, was uns eint, uns aussöhnt und die christliche Brüderlichkeit leben lässt.
Interessanterweise steht jetzt schon fest, wer das Aussöhnungsgesetz überwachen soll. Ausgerechnet die Polizei, die für die Übergriffe auf die Oppositionellen verantwortlich gemacht wird. Zweifel, dass die sandinistische Parlamentsmehrheit die Maßnahmen demnächst verabschieden wird, gibt es kaum.
Das gehört zu einer Strategie, die Straffreiheit sichern und Zeit gewinnen soll. Vor allem aber will man der Staatengemeinschaft signalisieren, man halte die Menschenrechte ein, sie seien nicht in Gefahr.
Glaubt die oppositionelle Soziologin Maria Teresa Blandón. Die Regierung unterbreitet ein Angebot zur Aussöhnung, hat jedoch den im Sommer initiierten Dialog mit der Opposition und der Vermittlung der Kirche abgebrochen. Begründung? Unter anderem, die Kirche sei parteiisch. Mehr noch, seit Wochen werden Priester als Anstifter der Unruhen attackiert. Unterdessen ist die Wirtschaft um 10% eingebrochen, die Arbeitslosigkeit ist explodiert, es werden keine Kredite mehr bewilligt. Auch das billige Öl aus Venezuela, mit dem Ortega Wohltaten für seine Treuen finanzierte und, wie böse Zungen behaupten, seinen persönlichen Reichtum mehrte, sprudelt nicht mehr. Welchen Ausweg gibt es?
El diálogo, insisto, tiene que haber un diálogo.
Den Dialog. Es muss eine Verständigung zwischen den in der blau-weißen Allianz zusammengeschlossenen Kräften und der Regierung geben.
Sagt Sergio Ramírez. Der Schriftsteller kennt Ortega gut. Von 1985 bis 1990 war er sein Vizepräsident. Jetzt plädiert er dafür, den Ortegas Garantien wie zum Beispiel eine Ausreise zu geben, damit sie, wie die Opposition fordert, sich von der Macht verabschieden und so bald wie möglich vorgezogene Neuwahlen ermöglichen.
Burkhard Bülke war das über die anhaltende Repression in Nicaragua. Burkhard, deine Einschätzung, wird es Neuwahlen geben?
Ich rechne eigentlich nicht damit, dass es kurzfristig Neuwahlen geben wird, denn Daniel Ortega sieht sich völlig im Recht. Er sagt, ich bin bis 2021 gewählt worden. Die Opposition sagt zwar, diese Wahl war nicht legitim, weil er schon zum zweiten Mal wiedergewählt wurde und das sieht eigentlich die Verfassung Nicaraguas gar nicht vor. Er hat darauf gepocht, es sei ein Menschenrecht, wiedergewählt werden zu können und dann die Richter, die ihm hörig sind, wie es heißt in Anführungsstrichen, hätten dann entschieden, dass er wiedergewählt werden kann. Es wurde auch vom Wahlbetrug gesprochen bei der Wahl vor gut einem Jahr und von daher gesehen ist natürlich jetzt die Situation die, er will im Amt bleiben. Und wenn er nicht irgendwelche Garantien bekommt, wird er wohl auch das Feld nicht freiwillig räumen. Auf der anderen Seite nämlich, wo soll er denn hin? Nach Kuba zu seinen Freunden, nach Venezuela, in das krisengeplagte Land? Soll er nach Honduras? Also die Situation ist total verfahren. Es gibt im Moment auch keinen Dialog, keine Verhandlungen. Die Kirche wird von der Regierung nicht als Vermittler mehr angesehen. Und somit stellt sich die Frage, wer soll denn da überhaupt noch vermitteln oder verhandeln? Die Fronten sind total verhärtet. Und ich habe ganz, ganz böse Ängste, dass die Opposition so verzweifelt wird, dass sie nicht mehr gewaltlos Widerstand leistet, sondern dass der ein oder andere auf die Idee kommt, man müsse sich doch bewaffnen. Und dann hätten wir wieder einmal einen Bürgerkrieg in diesem zentralamerikanischen Land.
Du hast jetzt vorher schon gesagt, Venezuela, Kuba, die Situation in Nicaragua erinnert ja jetzt wirklich sehr stark daran, an diese Männer in Venezuela, Maduro, in Kuba, die Castros, in Bolivien, Evo Morales, alles mit ein bisschen unterschiedlich gewichtet, aber es sind doch alles Männer, die einfach nicht loslassen von der Macht. Ist es eigentlich typisch für Lateinamerika? Hat das irgendetwas? Es ist doch auffällig, dass das ausgerechnet dort so häufig passiert.
Es ist das Phänomen des klassischen Caudillos. Und Caudillos gab es früher eher von rechts, also rechtskonservativ. Heute haben wir eben linke Caudillos. Im Prinzip, wenn man sich anschaut, was Hugo Chavez, der frühere Präsident, der Verstorbene von Venezuela gemacht hat, oder was Maduro macht, was auch die Castros machen, das ist eine Art von Caudillo-Dasein. Sie führen sich auf, als wäre das Land ihres. Und Ortega, das haben ja viele seiner Ex-Guerilla-Weggefährten auch ins Mikrofon gesagt, macht all das, was Somoza damals gemacht hat, nur noch viel schlimmer. Also er hat sich auch mit Hilfe billiger venezolanischer Öllieferungen persönlich auch bereichert, weil das Geld, was dann übrig blieb, wurde nicht über den Staatshaushalt in die Wirtschaft gelenkt, sondern über Firmen, an denen die Familie Ortega beteiligt war. Und da gibt es natürlich viel Spielraum, nicht nur seine Freunde und Weggefährten und die Leute, die man begünstigen will, zu begünstigen mit sozialem Wohnungsbau oder mit Stromversorgung, da ist sicher schon einiges passiert, aber nebenbei wurde auch einiges abgezwackt für die Familie Ortega, für den Clan Ortega. Und das ist eine Rechnung, die geht ja in die Milliarden, weil irgendwann muss ja die Ölrechnung mit Venezuela, die ja nur gestundet ist, auf 25 Jahre bezahlt werden. Und das wird dann wahrscheinlich der nicaraguanische Staat machen müssen nach Ortega.
Die Repression hält an, aber die Proteste auch, und zwar in recht kreativer und origineller Weise. Wir haben schon über rote Lippen und Lippenstifte gesprochen, aber auch die Farben Blau und Weiß spielen eine große Rolle. Es sind die Nationalfarben Nicaraguas und sie sind als Kontrast zum Schwarz-Rot der Sandinisten seit einigen Monaten Symbol des Protestes, sogar auf dem Friedhof.
Holzkreuze mit blau-weißen Luftballons stehen an Straßenecken. Blaue und weiße Blumen zieren die Gräber. Es ist Allerheiligen in Nicaragua. Einige Grabsteine sind sogar frisch in den Nationalfarben Blau und Weiß gestrichen. Selbst die Toten drehen sich im Grabe um, angesichts der Gräuel des Regimes Ortega. Das sollte wohl die Botschaft der als blau-weiße Allianz auftretenden Opposition sein. Über 500 Menschen kamen nach Informationen von Menschenrechtsorganisationen bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Frühjahr und Sommer ums Leben. Die Regierung spricht nur von 200. Seit Oktober sind Demonstrationen offiziell verboten und seither testet die Fantasie des Protestes stets aufs Neue die Obrigkeit. Wegen der blau-weiß verzierten Grabsteine wanderten einige Personen für ein paar Tage in den Knast. Auch blau-weiße Luftballons sind hochverdächtig. Der Initiator der Initiative sitzt im Gefängnis.
Überall, selbst in den Gängen der Ministerien, tauchten die blau-weißen Luftballons auf, an den von der Regierung besetzten Universitäten. Und überall sieht man Leute im Rahmen der Rotschnabelaktion mit knallrot angemalten Lippen. Sogar wer sich einfach nur so die Lippen schminkt, gilt schon als subversiv.
Marlene Chau ist Mitte 60, Soziologin, Ex-Guerillakämpferin und jetzt energische Gegnerin von Präsident Daniel Ortega. Als sie unlängst an einem Sonntag auf einer Demo verhaftet wurde, initiierte sie die Aktion Rotschnabel Pico Rojo.
Ich habe den Frauen, die mit mir inhaftiert waren, gesagt, malt euch die Lippen rot an. Und heimlich hat sich eine nach der anderen mit meinem Lippenstift geschminkt. Und auf einmal hatten wir alle rote Lippen und haben gesagt, wir sind die Rotschnäbel. Und solange wir inhaftiert bleiben, bleiben auch die Lippen rot angemalt.
Widerstandsbewegung Rotschnabel? Die 8 Stunden Gefängnis von Marlene Chau wirkten nachhaltig. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich ihre Geschichte durch die Medien und sozialen Netzwerke.
Comenzaron también los hombres a pintarse los labios en rojo.
Selbst die Männer haben angefangen, sich die Lippen rot anzumalen. Das war wunderbar, denn dass ein Mann bei einer solchen Aktion mitmacht, kommt einer Revolution gleich, die viele unheilvolle Symbole dieser Regierung zerstört.
Nicht mehr als Verführer, sondern als schwerer Regierungskritiker gilt derzeit in Nicaragua, wer sich die Lippen knallrot schminkt. Das kann Konsequenzen haben. Brutal geht die Polizei in Uniform und vor allem in Zivil gegen all jene vor, die ihrem Unmut über Präsident Ortega und seine Frau Murillo, zugleich Vizepräsidentin im Land, besonders kreativ Luft machen. Helmut Bustos und seine Bildhauerfreunde der Gruppe Renacita, die Wiedergeborene, leben auch in Angst.
Meine Eltern sagen, lade nichts ins Internet hoch, weil sie Angst haben. Ich habe auch viel Angst und manchmal traue ich mich nicht auf die Straße.
Früher errichtete Helmut Bustos Skulpturen vom Revolutionshelden Sandino oder von der Heiligen Jungfrau. Heute produziert der 37-jährige Büsten von einigen der zu Helden gewordenen Opfer der Proteste. Am 20. April kam der erst 15-jährige Alvarito Conrado durch einen Schuss in den Hals um. Er hatte die demonstrierenden Studenten mit Wasser versorgt.
Wir haben versucht, Alvarito Conrado und den anderen Märtyrern gerecht zu werden. Es gibt viele Märtyrer und viele Nicaraguaner setzen jetzt ihr Vertrauen in mich. Sie haben mich den Bildhauer des Volkes genannt. Es ehrt mich, dass man mir zutraut, Büsten von unseren Helden zu machen in diesem neuen Nicaragua, das entsteht.
Die Geschichte von Alvarito Conrado hat auch Alex Banegas so sehr berührt, dass er sich entschloss, für ein anderes Nicaragua zu joggen. Blau-weiße Sportkleidung, ein Protestschild in der Hand, läuft der über 60-jährige Marathonmann, wie er genannt wird, jeden Tag mindestens 30 Kilometer durch Managua.
Ich laufe für Gerechtigkeit und ich laufe, damit Daniel Ortega wegläuft. Das ist ein Wortspiel und es beleidigt die sehr. Man hat versucht, mich fertig zu machen. 4-mal war ich schon im Gefängnis, 2 oder 3-mal bin ich festgenommen worden.
Alex Banegas war das zum Schluss in dem Beitrag von Burkhard Birke, der Marathonläufer. Was ist aus ihm geworden, Burkhard?
Kurz nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, wurde er erneut verhaftet, noch am gleichen Abend. Er war dann für 2, 3 Tage abgetaucht, verschwunden im Gefängnis, wurde dann wieder auf freien Fuß gelassen. Aber an Allerheiligen war er beim Friedhof bei diesen blau-weißen Protestaktionen mit dabei, mit seinem blau-weißen Sportoutfit. Und Alex Vanegas wurde wieder festgenommen und sitzt momentan im Chipote. Chipote ist das Foltergefängnis, wo immer wieder berichtet wird, dass da Leute wirklich malträtiert werden. Und seine Familie sagt, dass er wohl 2, 3 Wochen dort nach Angaben der Behörden erstmal einsitzen muss. Also ein ganz klarer Versuch, ihn kaltzustellen und seine Proteste.
Sogar das Joggen ist verboten in Nicaragua, sofern damit irgendeine Form von Protest erkennbar wird. Danke, Burkhard Birke. Erstmal, dass du da warst und dass wir hier in der Sendung zusammen über Nicaragua und die derzeitigen Zustände dort berichten konnten. Alles andere als befriedet ist das Land. Ich bin Ellen Hering. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.